Für uns in Baden-Württemberg. SWR 1 Leute mit Wolfgang Heim.
Unser Gast heute Vormittag in SWR 1 Leute ist die Radiojournalistin und Schriftstellerin Marion Brasch. Guten Morgen erstmal.
Guten Morgen,
herzlich
Herr Heim.
Willkommen.
Wie Dankeschön.
Geht's?
Sehr gut.
Wie ist das
Schönes
Gefühl,
Wetter.
Mal wieder in einem Radiostudio zu sein?
Das letzte Mal, dass ich in einem Radiostudio war, ist jetzt 2 Tage her. Also insofern ist es jetzt nicht ganz unvertraut.
Das war, vermute ich mal, beim RBB in Berlin.
Genau.
Da machen Sie radiotechnisch was?
Da gibt es wir haben so ein kleines Außenstudio, nennt sich das, tatsächlich in der Mitte Berlins, am Babylon, am Rosa-Luxemburg-Platz. Da senden wir immer abends von 19 bis 21 Uhr und dann kommen Bands dahin, Musiker, Künstler, Schauspieler, Regisseure, die noch am selben oder am nächsten Abend was zu tun haben, und ich darf diese Sendung auch mitmoderieren.
Live aufgezeichnet?
Ist live, ja. 2 Stunden.
Welche Erinnerungen haben Sie an die Hitparade damals, 1990, SDR3 und DT64?
Das war total aufregend für uns, also für uns alle natürlich, glaube ich, für den SDR3 auch. Und für uns aber noch besonders, weil wir das erste Mal mit Westkollegen zusammengearbeitet haben und dann über so lange Zeit und in so einer nahen Verbindung quasi. Ich habe damals mit Thomas Schmidt zusammen in Berlin moderiert. Und das war schon, ich meine, das Format war ja auch sehr interessant und war sehr spannend.
Wenn Sie den Kollegen gerade ansprechen, wir haben einen Schnipsel gefunden von damals, Herbst 1990, die deutsch-deutsche Hitparade mit Marion Brasch und mit Thomas Schmidt.
Das sind die Top 2000 in ihrer 4. Stunde oder sowas, in ihrer
5.
in ihrer 6. Stunde schon.
Ja.
Und die Nachrichten, die kommen auch ganz anders als sonst nämlich.
Das ist die Top 2000D. Warum fuchtelst du?
Nee, ich muss winken. Hier sind Leute, nette Menschen,
die sind das eine Gruppe ist?
Ja.
Also, das hört man noch 30 Jahre danach, dass sie sich damals gut verstanden haben.
Ja, sofort. Also wir hatten sofort irgendwie einen Draht miteinander, obwohl diese Entfernung und ja, also nicht nur die geografische, sondern auch politische Entfernung erstmal relativ groß war.
Es gab noch eine Paarung damals in Berlin, Friedemann Leinert, Kollege vom SDR damals, und Lutz Bertram, einer, der in der DDR einen ganz besonderen Stellenwert hatte.
Ja, also er war ein Kollege in der Musikredaktion, der dann auch so eine leitende Position innehatte. Und
der hat Sie auch zum Radio geholt,
oder? Der hat mich auch zum Radio geholt, genau. Ich habe damals Musik gemacht und die Band, in der ich gespielt habe, die hatte so ein Interview bei ihm, beziehungsweise die haben mich vorgeschickt, weil sie sagten, du bist doch die, die vollständige Sätze sagen kann, mach mal. Mhm. Und er hat mich interviewt und danach gab es so den Hinweis, wir erweitern demnächst unser Programm und wir suchen Leute. Und dann habe ich mich als Musikredakteurin beworben.
Wobei dann eine Geschichte in seinem Leben passiert ist, die auch dann einen gewissen Karriereknick bedeutet hat. Es kam irgendwie raus, dass er als IM für die Stasi auch gearbeitet hat.
Ja, das hat ihm fürs Radio zumindest das Genick gebrochen.
Wissen Sie, was aus ihm geworden ist?
Also Lutz war immer jemand, der seinen Weg gefunden hat. Also der war auch sehr geschäftstüchtig und der hat, ich glaube, dem geht's gut.
Dann gab es in Deutschland West, hätte ich beinahe gesagt, in Stuttgart gab es die Paarung Stefan Siller mit einem Wassermann, hieß der?
Uwe Wassermann.
Uwe Wassermann. Genau. Und es gab die Paarung Matthias Holtmann, Günther Schneidewind.
Mhm. Und der ist ja bei Ihnen geblieben.
Der ist praktischerweise gar nicht mehr in sein Trabi gestiegen, sondern hier geblieben.
Ja.
Alles sehr, sehr lange her. Haben Sie rundum schöne, sentimentale Erinnerungen an dieses Ereignis, oder?
Ach, sentimental nicht. Das war besonders, weil das so eine intensive Zeit war. Und so eine Art, also das wissen Sie ja wahrscheinlich auch, Radio zu machen, ist ja sehr ungewöhnlich. Also man quasi, wir waren immer 8 Stunden hintereinander im Studio und da baut man ja auch irgendwie eine Beziehung.
Wie war Ihre damalige ganz persönliche Gemütsverfassung? Waren Sie in so einer Aufbruchsstimmung oder hatten Sie auch Zukunftsängste, weil nicht klar war, was wird aus dieser DDR, wenn sie denn komplett abgewickelt worden ist?
Naja, das war noch die Zeit, die spannend war. Also als diese Hitparade, da war noch nicht ganz klar. Da war zwar klar, war das schon klar, dass es eine Wiedervereinigung geben würde? Ja, die gab es, die kam ja dann schon. Aber das war noch die aufregende Zeit, wo jeder so suchte auch. Ne? Und eine Unsicherheit gleichzeitig auch da war, was wird aus uns, was wird aus diesem Radio? Das Radio gab es dann noch eine Weile, aber auch nicht mehr sehr lange. Also das war schon sehr speziell.
Weil wir vorhin über die deutsch-deutsche Hitparade gesprochen haben, was ist eigentlich aus Radio DT64 geworden?
Der wurde dann tatsächlich 92 abgewickelt und auch so spät erst, weil die Leute für diesen Sender auf die Straße gegangen sind. Also das gab es, glaube ich, in der Geschichte des Radios überhaupt noch nicht, dass Hörer demonstriert haben für einen Radiosender.
Sie waren bis zum Schluss mit dabei?
Ich war bis zum Schluss mit dabei und dann wurde der Sender vom MDR übernommen und daraus wurde Sputnik.
Diese Radiozeit 90 bis 92, war das dann auch für junge DDR-Journalisten eine Möglichkeit, wirklich mal journalistisch zu arbeiten und nicht an der Kette derer sich zu befinden, die darüber entscheiden, was Journalismus ist und was nicht?
Absolut, das waren paradiesische Zeiten. Also weil wir als DDR-Journalisten oder Musikredakteure, was ich ja war, ganz in engen Korsetts arbeiten mussten. Und dann brach plötzlich alles auf. Wir machten die Giftschränke auf, holten die Musiken raus von Renf, die sie ja auch interviewt haben zum Beispiel. Und für den Journalismus war es natürlich auch, weil es war ja jeden Tag passierte irgendetwas anderes, worüber zu berichten war. Und das gab eben auch diese hohe Identifikation unserer Hörer dadurch, weil wir ihre Sprache gesprochen haben und mit ihnen auf Augenhöhe waren.
Wobei das Spannende, zumindest für mich aus der Distanz war, dann zu sehen, jemand wie Klaus Renft, der war ja in der DDR eine große Nummer, der hat es danach überhaupt nicht mehr gebracht und war dann auch, ich habe ihn jedenfalls so erlebt, in einem relativ derangierten Zustand. Und andere wie die Prinzen aus Leipzig, die sind ja richtig durchgestartet.
Ja, naja, das ist, glaube ich, in der Kunst, in der DDR, Unterhaltungskunst, glaube ich, ein ganz großes Thema gewesen, dass viele, die etwas zu sagen hatten, plötzlich hat es keinen mehr interessiert, was sie zu sagen haben. Und Bands wie die Prinzen, die Popmusik gemacht haben, völlig redlich und so, die haben Popmusik gemacht und das konnten sie im Osten wie im Westen. Also sie sind gut angekommen in der neuen Zeit.
Und das Tolle für sie war dann vermutlich beim Radio, dass sie die Helden des Westens dann plötzlich live erlebt haben und interviewen durften.
Das stimmt. Also ich hatte eine große Ehre, zum Beispiel Lou Reed interviewen zu dürfen. Und das war speziell, weil ich, glaube ich, die einzige DDR- oder Ex-DDR-Musikjournalistin war, die da in dieser Runde war und auch die einzige Frau übrigens. Und das war insofern speziell, weil er sehr zurückhaltend und fast... weiß ich nicht, unnahbar. Er war unnahbar.
Der galt als extrem schwierig.
Ganz schwierig und es gab tatsächlich auch so ein Korsett vom Management, was zu fragen ist und was nicht. Und ich habe dieses Korsett durchbrochen, weil ich gesagt habe, es interessiert mich nicht, was er für eine Harley fährt und unter welchen Produktionsbedingungen er seine Platte aufgenommen hat, sondern ich möchte wissen, was er mit diesen Songs verbindet, die er da erzählt hat. Es hatte ganz viel mit Tod und Verlust zu tun. Und ich habe dann diese Frage gestellt und dann hat er plötzlich seine Sonnenbrille abgenommen. Und das war bemerkenswert und hat gesagt, okay, jetzt erzähle ich Ihnen was dazu. Und war so ein Eisbrecher plötzlich.
Und
das
hätte aber
auch, er hat erzählt und das hätte auch schief gehen können. So, das war so ein Moment, der wo alle gedacht haben, auweia, was passiert jetzt? Und er hat geantwortet und danach durfte ich weiterfragen.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Ab jetzt ist Ruhe. Das ist der Titel des Buchs, das Marion Brasch im Jahr 2012 veröffentlicht hat und das ihre Familiengeschichte erzählt. Ein Unterfangen, vor dem man nur großen Respekt haben kann, weil ich glaube, es gibt nichts Schwereres, als so in die eigene Vergangenheit und in die Vergangenheit der eigenen Familie einzutauchen. Oder wie haben Sie es erlebt damals?
Ja, also es gab dieser Impuls, der kam so immer von außen, dass Leute gesagt haben, du müsstest mal, du bist die Letzte, die noch lebt von diesen sechsköpfigen Familie. Und eben weil es so Kontroversen gab in dieser Familie und diese Biografie so gebrochen ist, dieser Familie, wurde dann immer gesagt, schreib das mal auf. Und ich wusste lange gar nicht, wie ich das machen sollte, weil also dazu gehört ja auch so eine Objektivität, die ich nicht hatte. Ich habe das ja als Teil dieser Familie, als kleine Tochter und kleinste Schwester auch nur einen eigenen Blick gehabt. Ja. Und den habe ich dann irgendwie als Roman erzählen können und das hat funktioniert, also für mich.
Also Ausgangspunkt war der Vater erstmal, ein in der DDR doch relativ hoch angesiedelter Kulturfunktionär, auch mal stellvertretender Kulturminister, ein überzeugter Kommunist, der den Weg gegangen ist von England aus nach Berlin. Und dann gab es drei Brüder, die auf unterschiedliche Art und Weise gegen den Vater und gegen das System dort opponiert haben. Kann man so formulieren?
Ja, also so grob gesagt, ist das richtig, wobei ich auch erst verstanden habe, als ich die Geschichte aufgeschrieben habe, dass sie nicht wirklich gegen das System opponiert haben, sondern gegen die Art und Weise, wie diese Idee des Sozialismus verkommen ist und institutionalisiert wurde auf eine Weise, wie sie es nicht gut fanden. Sie wollten den Sozialismus auch, aber sie wollten ihn eben mit ihren Mitteln. Das heißt, sie wollten sagen, gebt uns doch die, ihr könnt es nicht mehr, ihr alten Männer, gebt uns die Werkzeuge, wir machen was Besseres aus dieser DDR.
Wie haben Sie diese Konflikte in Ihrer Familie denn als Kind erlebt? Sie waren ja die Kleinste.
Immer Krach. Also es gab permanent diese knallenden Türen, es gab Geschrei und so, also vor allem zwischen meinem Vater und meinem ältesten Bruder Thomas. Das habe ich schon sehr, sehr schmerzhaft auch erlebt, weil jedes Kind erträgt ganz schwer irgendwie nur, wenn in der Familie gestritten wird. Und das war für mich natürlich nicht anders. Insofern, ich wusste gar nicht, worum es geht, aber das habe ich schon sehr klar verstanden, dass da um existenzielle Dinge gestritten wurde.
Hatten Sie das Gefühl, Sie müssten sich auf eine Seite schlagen?
Das kam erst später, also als ich älter wurde. Dazwischen, also als Kind habe ich nur immer so dazwischen gestanden und gesagt, habt euch lieb, ja. Und habe versucht, meinem Vater das Gefühl zu geben, bei mir alles richtig gemacht zu haben. Ich habe gut funktioniert, ich habe nicht opponiert, ich habe nicht rebelliert. Das kam dann wirklich erst später, als ich mit so aufrechtem Gang dann angefangen bin, durch mein Leben zu gehen.
Sind Sie wegen ihm auch damals noch in die SED eingetreten, um ihm zu zeigen, nicht alle Kinder machen ihm das Leben so schwer?
Absolut. Also er hatte ja dann schon auch seine Frau verloren. Meine Mutter starb relativ früh. Also ich war mit ihm allein und ich wollte ihm wirklich dieses Gefühl geben. Das klingt jetzt fürchterlich opferbereit, aber ich wollte eigentlich ja auch meine Ruhe haben. Das Buch heißt auch jetzt, ab jetzt ist Ruhe, weil ich meine Ruhe haben wollte und habe gesagt, okay, dann tue ich ihm den Gefallen und trete in diese Partei ein. Interessiert mich zwar nicht, aber ich mache es jetzt.
Ihr Vater starb im Sommer des Jahres 1989, also in einer Phase, als die DDR schon am Zusammenbrechen war. Wie ist er gestorben?
Naja, er hatte Krebs. Er hat noch gesehen, also ich sehe ihn immer noch in seinem Krankenhausbett sitzen und die Nachrichten gucken und diese Menschenströme über die Grenze.
Ungarn.
Das hat über nach Ungarn gehen und er fragt sich, was haben wir falsch gemacht, ja? Und warum gehen die alle weg? Und das hat er, das hat ihm quasi jetzt fast den Gnadenstoß auch noch gegeben, ja, oder so. Also es hat es nicht leichter gemacht.
Unser Gast heute Vormittag in Leute ist Marion Brasch, Schriftstellerin, Radiojournalistin, kommt aus dieser doch unfassbar spannenden Brasch-Familie, der Vater, ehemals stellvertretender Kulturminister der DDR, drei Söhne, die opponiert haben, alle drei im Übrigen künstlerisch, zwei davon als Schriftsteller, einer Schauspieler. Und mit dem Ältesten anzufangen, Thomas Brasch, auch der bekannteste, vor den Vätern sterben die Söhne. Auch eine Abrechnung mit dem Vater damals?
Ich glaube gar nicht so. Das war so ein bisschen selbsterfüllende Prophezeiung, ne? Also weil es dann tatsächlich so kam, dass einer der Söhne vor ihm starb, vor meinem Vater. Eher mit dieser Generation, also eher mit der Generation, die was Gutes wollten, aber irgendwann einfach nur noch Mauern gebaut haben, also jetzt ideologische Mauern und nichts mehr zugelassen haben, also so eine andere Idee noch hätte zulassen können.
Der Sohn, der vor dem Tod des Vaters starb, war ihr Bruder Klaus, Schauspieler, der sich, Frage, zu Tode getrunken hat?
Ja, also das steht immer noch so im Raum. Also es war letztlich ein Unfall, aber da war sehr viel Alkohol im Spiel. Und sehr jung, also mit 29 Jahren.
Mit 29?
Ja.
Einer, der als Schauspieler möglicherweise eine richtige Karriere hätte machen können. Wie sehen Sie das heute?
Ja, also er wurde also wenn man andere fragt, die mit ihm gearbeitet haben, Regisseure, Schauspieler, sagen, der war hochbegabt, der Schauspieler, der war irgendwie, hätte so ein DDR-Belmondo werden können. Das war auch sein großes Vorbild, aber dazu kam es dann eben nicht mehr.
Die beiden anderen Brüder, Thomas und Peter, jeweils Schriftsteller und beide sind 2001 gestorben. Warum?
Naja, bei beiden spielten Drogen und Alkohol eine große Rolle. Also das ist so eine Sache, die in dieser Familie, also so eine Sucht, die in dieser Familie irgendwie da ist. Also beziehungsweise bei den Söhnen. Ich bin da Gott sei Dank verschont geblieben. Also sie haben sich einfach, sie waren diese berühmten Kerzen, die von beiden Seiten gebrannt haben.
Wie haben Sie das als mitfühlende kleine Schwester eigentlich erlebt jeweils?
naja, mit großem Schmerz, also zu sehen, wie diese wirklich auch sehr begabten Schriftsteller sich so aus diesem Leben katapultiert haben, mehr und mehr, ja. So, das war schmerzlich für mich, weil es waren ja meine großen Brüder, die ich geliebt habe und die ich bewundert habe und die dann nicht mehr da waren.
So tragisch das alles war, wenn man ihr Buch, die ihre Familiengeschichte oder das ihre Familiengeschichte ja erzählt, liest, stellt man fest, da gibt es gleichwohl Normalität, Alltag und vor allem auch viele heitere Momente.
Ja, also dieser Alltag, ich meine, dieses Leben, das ich geführt habe innerhalb dieser Familie, das ist durchschnitten durch tragische Ereignisse, also durch die immer kleiner werdende Familie und letztlich war ich alleine da. Aber es war ja auch ein Leben des Alltags und der ganz normalen Verhältnisse, die wir auch hatten in der DDR, also auch ich. Und insofern habe ich auch gern in dieser Familie und in diesem Land auch gelebt, ja. Also ohne jetzt zu sagen, das war ein tolles Land. Es hatte eben große Defizite für viele Menschen, aber für mich nicht. Ich habe da meine bunten und heiteren und lustvollen Zeiten gehabt.
Marion Brasch ist heute Vormittag unser Gast in SWR 1. Leute, die wann beschlossen hat, Schriftstellerin zu werden?
Ich habe das nie beschlossen. Es ist mir mehr oder weniger passiert. Also ich habe 2012 den von Ihnen schon erwähnten Roman über meine Familie geschrieben und der Verlag, das war S. Fischer oder ist nach wie vor S. Fischer, hat gesagt, okay, wenn du eine andere Idee hast, eine Geschichte zu erzählen, dann erzähl uns davon oder zeig es uns. Und dann hatte ich eine andere Idee und dann kam der zweite Roman und dann kam ein dritter Roman, den ich bei einem kleineren Verlag gemacht habe und jetzt dieser vierte wieder bei Fischer. Also ich, es ist mir widerfahren. Ich habe natürlich dann auch das mit Begeisterung gemacht.
Und wie kriegt man dann die Idee? Kommt die zum Küchenfenster reingeflogen?
Ja, manchmal schon. Also das ist, ich weiß es nicht. Also ich suche mir ja die Themen oder die Geschichten nicht, sondern es begann eigentlich immer, also jetzt bei dem zweiten und bei dem jetzigen und dem davor Roman, mit einer Figur oder einer Erzählstimme, die war. Und dann denke ich mir die Geschichte dazu aus.
Wie viel muss diese Figur mit einem selber zu tun haben, damit es was wird?
Naja, ich glaube, man speist, das wird vermutlich jeder Schriftsteller auch bestätigen, immer aus eigenen Erfahrungen, ohne dass man biografisch erzählt. Also der zweite Roman, der hieß Wunderlich fährt nach Norden, das war eine Männerfigur, die ich erzählt habe, die mit mir jetzt eigentlich gar nicht so viel zu tun hat, außer vielleicht, dass sie so ähnlich planlos in die Welt guckt oder jetzt nicht ein Ziel verfolgt wie ich, ja. Und das haben wir gemeinsam. Seine Geschichte war völlig andere als meine.
Ja, kann ja nur funktionieren, wenn man sich halbwegs plausibel in einen Mann reinversetzen kann. Sonst kann man ja nicht so eine Figur zur Hauptfigur seines Buches machen.
Das stimmt, aber auch Männer sind Menschen.
Schöne Erkenntnis. Um 11:12 Uhr.
Genau. Und insofern ist es nicht so schwer, wenn man ein bisschen Menschenkenntnis hat und sich auch in der Männerwelt einigermaßen auskennt, kann man sich, glaube ich, auch in Männer ganz gut hineinversetzen.
Sind Sie dann jemand, wenn dann die Idee da ist, der einfach drauf losschreibt? Oder gibt es da einen fein ausgeklügelten Plot, den Sie dann abarbeiten?
Nee, ich habe mal gelernt, es gibt zwei Sorten von Autoren. Das sind Architekten und Gärtner, sagt man. Also die Architekten, die wissen genau, wie das Haus aussehen wird, das sie bauen. Mit Dach, Fundament, wie viel Zimmer da sein wird, wie viele Leute da reingehören und so. Und dann gibt's die Gärtner, die setzen etwas in die Erde und gucken, was daraus wächst. Also sie folgen quasi diesem Gewächs, was da aus einer Idee, aus einer Figur, aus einer Geschichte wächst. Man
und sie
weiß
sind
nicht.
Die Gärtnerin.
Ich bin die Gärtnerin, ja. Wobei es ohne Architektur dann irgendwann doch nicht geht, weil man muss ja irgendwie eine gewisse Struktur dann finden und eine Dramaturgie.
Kennen Sie beim Schreiben Selbstzweifel oder gar Momente, wo Sie denken, ich krieg die Kurve nicht, ich lasse es?
Natürlich, also also absolut. Es gab schon viele solche Momente, wo ich dachte, diese Geschichte ist doch schlecht. Was erzählst du dir? Und dann habe ich von vorn angefangen. Oder wo man irgendwie ganz lange an einem Satz sitzt und denkt, was ist das für ein schlechter Satz? Mhm. Ich kann es eigentlich sein lassen, ja, wenn ich nur so eine schlechten Sätze schreibe und so. Klar gibt es die, das gehört dazu.
Haben Sie dann jemanden, den Sie Korrektur lesen lassen oder machen Sie das erstmal alles mit sich selbst aus?
Nee, ich bin, auch da gibt es ja irgendwie die Menschen oder Autoren, die schreiben bis zum letzten Satz und überarbeiten so lange, bis sie glauben, das ist fertig und dann zeigen sie es jemandem. Und dann gibt es solche wie mich, die immer mal ein Feedback brauchen und sagen, ja, du bist auf einem richtigen Weg oder pass auf, hier verzettelst du dich. Mhm. Also ich hole mir dann immer schon ein Feedback zwischendurch.
Also der neue Roman Lieber woanders. Was war damals die Idee, die durchs Küchenfenster reingeflogen kam?
Also die Idee war eigentlich eine Figur, die im Roman davor schon eine Rolle spielte, in Wunderlich fährt nach Norden. Das war so eine Road Novel und da gibt es eine Nebenfigur, die heißt Toni, die ganz wichtig wird für die Hauptfigur. Und diese Toni, mit der habe ich total viel Zeit verbracht. Und weil die so ein bisschen gegen den, also ein bisschen auf Krawall gebürstet ist, ein bisschen und sehr anarchisch unterwegs, also jetzt nicht politisch, sondern in ihrer Art aufs Leben zu gucken und so. Und die hat eine tragische Geschichte. Und dann habe ich gedacht, ich möchte Zeit mit ihr verbringen und kann doch diese Geschichte mal zum Thema dieses neuen Romans machen.
Ja, die zweite Figur ist dann Alex, ein junger Mann, der als Roadie für eine Band arbeitet.
Genau. Und das Thema dieses Buches ist im Prinzip einerseits diese tragische Geschichte, die Toni erlebt hat, für die sie sich verantwortlich fühlt. Also sie hat ihren kleinen Bruder verloren und fühlt sich für seinen Tod verantwortlich. Und Alex wiederum ist auch mit einer Schuld belastet, die er seit 7 Jahren mit sich rumträgt. Und diese beiden Figuren sind miteinander verbunden, ohne dass sie es wissen. Also das klingt jetzt furchtbar esoterisch, ist es aber nicht. Sie haben eine gemeinsame Geschichte und sie bewegen sich innerhalb von 24 Stunden aufeinander zu und werden am Ende dieser Geschichte auch aufeinandertreffen.
Ja, und alle Hobbypsychologen dieser Welt würden fragen, was hat das alles, diese Schuldfrage, mit Marion Brasch zu tun?
Dann kann ich allen Hobbypsychologen der Welt sagen, nix, gar nichts. Also ich trage keine tiefe Schuld mit mir herum, aber mich hat das Thema interessiert. Wie geht man mit so etwas um? Und das kombiniert mit den Momenten, die passieren, die ein Leben von einer Sekunde auf die andere ändern können. Zufall genannt, wenn aus Zufall Schicksal wird. Also das hat mich interessiert.
Diese zwei Figuren, die sich erstmal nicht kennen, steuern dann innerhalb von 24 Stunden aufeinander zu. Sie haben vorhin ihr schriftstellerisches Prinzip als das Gärtnerinnenprinzip bezeichnet. Also es wächst was und es entsteht was und sie folgen dem. Das heißt, sie hätten verschiedenste Möglichkeiten gehabt, bei der Geschichte erst nach links, dann nach rechts oder andersrum abzubiegen?
Genau. Also das Ziel war, nach 24 Stunden müssen die beiden sich begegnen oder aufeinandertreffen, müssen sich ihre Wege kreuzen. Ich hatte aber keinen Plan, wie das passieren würde. Das wusste ich wirklich nicht. Das wusste ich wirklich erst relativ am Ende. Dachte ich, jetzt sind die 24 Stunden um und jetzt muss es irgendwie passieren. Und welche Schneisen oder welche Umwege sie machen, das wusste ich auch alles nicht. Und wem sie unterwegs begegnen, wusste ich auch nicht. Ich wusste nur, ich habe 24 Stunden und die beiden steuern aufeinander zu.
Wussten Sie, ob es am Ende gut oder schlecht ausgeht? Vorab?
Nein, auch nicht. Nein, das wusste ich auch nicht. Und das kann ich jetzt auch nicht verraten, wie es ausgeht. Ne? Das werden Sie jetzt auch nicht verraten, oder?
Nein, ich verrate es nicht, obwohl ich es weiß.
Ja.
Ab welchem Zeitpunkt kommt eigentlich eine Lektorin oder ein Lektor ins Spiel bei so einer Geschichte?
Eigentlich erst wirklich, wenn sie fertig ist. Also wenn ich das Gefühl habe, jetzt ist die Geschichte zu Ende erzählt, bekommt es mein Lektor und er liest es und hat...
Wie viele Anmerkungen hat der gemacht?
Also inhaltlich gar nicht so viel. Es geht dann eher, also natürlich um Stilistik, um Rechtschreibung, Grammatik. Aber zum Glück hat er nicht gesagt, Moment mal, also so geht's hier gar nicht. Und selbst wenn er das sagen würde, hätte ich immer noch das Recht. Ich möchte aber, dass das so geht.
Wie geht sowas dann aus?
In dem Fall... Also ich habe das bis jetzt glücklicherweise noch nie erlebt und also ich musste nie um meine Interessen kämpfen. Es gibt manchmal so Begrifflichkeiten, über die man diskutiert, über Wörter, die er vielleicht anders formulieren würde oder so. Aber es geht immer gut aus, weil wir uns gut verstehen.
Haben Sie ehemalige DDR-Größen mal interviewt?
Oh, bestimmt. Bestimmt. Da überfallen Sie mich jetzt so ein bisschen. DDR-Größen. Meinen Sie jetzt Politik, Kultur, ja, Kunst?
Also Hintergrund, um das nochmal zu sagen, wir haben in der ersten Stunde drüber gesprochen, Ihr Vater, ein gläubiger, glühender Kommunist, der den Sozialismus aufbauen wollte, selbst dann in der DDR mal stellvertretender Kulturminister war. Von daher, ich weiß gar nicht, war Ihr Vater dann auch befreundet mit den Honeckers und Stoffs und Mittags dieser Welt?
Naja, mit Honecker hat ihn eine ganz besondere Beziehung verbunden, weil die beiden haben zusammen im Prinzip die FDJ gegründet, also die Freie Deutsche Jugend in der DDR, beziehungsweise mein Vater hat sie im Exil in Großbritannien gegründet und dann wurde sie in der DDR quasi so institutionalisiert und da war Honecker der Vorsitzende und mein Vater war sein Stellvertreter, also die waren schon Kumpels, aber ich würde nicht sagen, dass die Freunde waren, also so. so innig waren die dann doch nicht miteinander.
Haben Sie in Wandlitz gelebt?
Nein.
Nicht?
Nein, nein, nein. Also mein Vater war Mitglied des ZK, aber nicht des Politbüros. Nur Politbüromitglieder haben in Wandlitz gewohnt. Ich bin sehr froh darüber, dass ich da nicht gewohnt habe.
Was wusste man eigentlich damals in der DDR über Wandlitz und auch über die Privilegien, die die Nomenklatura in der DDR ja durchaus hatte?
Ja, man wusste oder man sprach darüber, ne, dass das schon ein sehr abgezirkelter Bereich war und dass es dort Dinge gab, die es wohl sonst nicht gab. Und das war so teilweise Ziel des Spotts und natürlich auch der Kritik, aber ja, eigentlich hat es die Leute auch nicht so sehr interessiert. Die wohnten da eben, ja. Und die sind dann die Protokollstrecke nach Mitte gefahren und so. Protokollstrecke war dann immer auch schön saniert, die Greifswalder Straße. Und das wusste man auch, hat darüber Witze gemacht.
Als es dann vor allem in der DDR, vor allem in der zweiten Hälfte der 80er Jahre bergab ging und die Zweifel auch immer größer wurden, wie war das bei Ihrem Vater? Hatte der auch Zweifel? War dem auch klar, dass dieses System irgendwann mal kollabieren wird, wirtschaftlich?
Nein, mein Vater hat wirklich bis, Sie haben schon zu Recht gesagt, ein sehr gläubiger Mensch. Also er kam ja, er war als Jude zum Katholizismus konvertiert und dann quasi zum Kommunismus konvertiert, wenn man so will.
Die dritte Religion.
Die dritte Religion. Leben. Und er hat bis zuletzt daran geglaubt, dass es richtig ist, was sie machen. Also dass nicht nur die Idee richtig ist, sondern auch die Art und Weise, wie sie umgesetzt wird. Und hat da keinerlei Kritik gelten lassen. Und als dann Gorbatschow kam mit Glasnost, Perestroika, hat er gesagt, was macht der denn da? Das kann man doch nicht machen.
Und als die Söhne ihm dann beispielsweise oder möglicherweise gesagt haben, was ist das für ein Land, dass seine Menschen, die rausgehen wollen, an der Mauer totschießt? Was hat er da geantwortet?
Also diese Diskussion kenne ich so gar nicht im Wortlaut, sondern eher so die Diskussion, nicht, warum sperrt ihr die Leute ein? Meine Brüder waren auch schon davon überzeugt, dass die Mauer ihre Berechtigung hatte im Kalten Krieg und so. Sondern es ging eher darum, wie kann man dieses Land lebenswerter machen, also freier machen im geistigen Sinne und gar nicht im materiellen Sinne. Mhm. Das waren die Diskussionen, die da geführt wurden.
Hat sich dann erledigt, weil die Geschichte anders entschieden hat.
Allerdings, ja.
Von Willy Brandt stammt der Satz, es wächst zusammen, was zusammengehört. Wenn Sie sich heute Deutschland West und Deutschland Ost angucken, Frau Brasch, wie viel ist da zusammengewachsen und was trennt uns noch?
Ach, das ist eine große Frage und eine schwierige Frage. Also die Prophezeiung ist leider, glaube ich, noch nicht so richtig eingetreten, beziehungsweise das ist noch nicht zusammengewachsen. Was zusammengehört, im Gegenteil, ich habe so ganz stark das Gefühl, im Gegenteil, es driftet wieder mehr auseinander.
Woran liegt das?
Naja, das hat ganz viele Gründe. Es wird ja auch immer gefragt, woher kommt dieses rechte Bewusstsein im Osten und Pegida und AfD. Ich habe auch keine schlüssige Erklärung dafür, außer diese Wiedervereinigung, die da stattgefunden hat 1990, war ja keine Wiedervereinigung, sondern war eine Vereinnahmung dessen, was da war. Also diese DDR, die da noch war, mit ihrer Identität, mit ihrer Geschichte, mit ihren sozialen Wüchsen und so, die wurde ja verschluckt und es wurde den Leuten ja nicht die Gelegenheit gegeben, sich neu zu definieren und
eine neue. Entschuldigung.
Ja, und ich glaube, das ist ein Großteil eine Erklärung dafür, ohne jetzt zu sagen, der Westen ist schuld, dass der Osten so rechts ist, aber es hat einen großen Anteil. Viele Leute haben ihre Existenz verloren und das ist jetzt das, was wir davon haben.
Auf der anderen Seite, das ist alles 30 Jahre her, mit dem Ende der DDR und zum anderen auch in der DDR gab es natürlich staatlich tabuisiert Skinheads und Neonazis und ziemlich üble rechte Umtriebe.
Ja, aber die waren marginal. Also man kann wirklich nicht sagen, dass das, was wir jetzt sehen, dass es einen massenhaften Rechtsruck im Osten gibt, dass die AfD bis zu 20% und mehr erreichen wird in den Landtagswahlen. Das war wirklich marginal. Also es gab kein institutionalisiertes Rechtssein, sondern es gab klar durchaus so eine Bewegung oder Einzelfälle oder so, aber es spielte tatsächlich nicht die große Rolle.
Gibt's noch was anderes, was möglicherweise auch perspektivisch nicht schön ist, dass es offenkundig in Teilen Ostdeutschlands oder bei manchen Ostdeutschen eine inzwischen tief sitzende Demokratieverachtung gibt?
Ach, dazu fühle ich mich jetzt auch nicht befugt oder so in der Lage, das zu beurteilen. Das sollten Leute machen, die wirklich sich ausschließlich damit beschäftigen. Ich habe keine schlüssige Erklärung dafür. Also ich wundere mich, bin erschüttert und schäme mich teilweise auch für die Dummheit und die Tumpheit, die da auf der Straße teilweise geherrscht hat. Stichwort Chemnitz oder immer noch herrscht. Aber ich habe keine schlüssige Erklärung dafür.
Dann gucken wir am Ende der Sendung noch zweimal ganz kurz in die Zukunft. Nächste Radiosendung ist?
Oh, die nächste Radiosendung weiß ich jetzt gar nicht. In 2 Wochen wahrscheinlich.
Thema?
Wie gesagt, das ist so eine Sendung, in die Gäste kommen, wie in Ihre Sendung auch.
Gut. Und das nächste Buch behandelt?
Das kann ich noch nicht sagen. Da bin ich jetzt noch an der Ideenfindung, beziehungsweise das in die Erde zu stecken, was daraus wächst vielleicht.
Genau. Und das Küchenfenster ist offen.
Ja.
Vielen Dank, dass Sie da waren.
Eins gehört.